Alle 2 Monate bin ich für euch in Bayern unterwegs und schaue mich ein bisschen um. Dabei komme ich an Orte, an denen ich noch nicht war, treffe Menschen, die ich noch nicht kenne und erlebe Sachen, die ich noch nicht erlebt habe. Diesmal geht's um bemalte bayerische Orte und Dinge. Zuerst bin ich ins oberbayerische Reichersbeuern gefahren und habe mich dort mit Werner Hertel getroffen. Der ist Illustrator, ehemaliger Graffiti-Artist und er malt Bilder, unter anderem aus Kuhmist. Und ja, wir treffen uns in einem Stall zwischen Kühen, weil irgendwoher muss er seine Farben ja bekommen.
Podcast.
Das Geräusch, oder?
Ah, das ist die ganze Atmosphäre.
Das ist der Kuhstall vom Strobel in Asberg in der Gegend vor Holzkirchen. Das ist ein schöner alter Gewölbestall mit Holzgatter. Da sind eine ganz Vielfältigkeit an Kuhrassen beieinander. Man hat Werdenfelser, es sind Sprinzen dabei, Pinzgauer, Fleckvieh. Alle tragen noch ihre Hörner. Die Milch, die hier produziert wird, hat eine Demeter-Qualität. Dafür braucht es das Horn, weil ohne Horn ist eine Kuh keine Kuh.
Jetzt sind wir hier ja nicht für die Kühe oder für die Milch, sondern für das, was die Kuh macht, nämlich den Mist, weil den benutzt du, um damit Bilder zu malen im weitesten Sinne. Der Mist ist immer gleich, ne? Da ist egal, was für eine Rasse die Kuh hat, oder?
Die Rasse spielt keine Rolle, das Futter ist wichtig. Also es ist ein Unterschied, ob es jetzt halt ein Silo-Futter kriegt oder eben Heu hauptsächlich. Das ist da meistens ein bisschen fester. Ja, wie gesagt, also es kommt auf den Verdauungsprozess und nicht auf die Rasse, ja.
Die Qualität deiner Farbe ist abhängig vom Futter, das die Kuh bekommen hat?
Genau, ja. Allerdings jetzt weniger im Bereich von der Färbung her, weil dieses Braune entsteht ja meistens auch in der Oxidation, also in der Wechselwirkung mit dem Sauerstoff. Selbst wenn er grün geschissen wird, dann wird er im Laufe der Zeit eh ein bisschen brauner. Das hängt einfach mit der Oxidation zusammen. Aber die Festigkeit oder die Struktur, die spielt natürlich eine Rolle.
So, und jetzt läufst du jetzt hier rum und woran erkennst du denn, ob das, was die Kuh hier geschissen hat, ich meine, hier stehen ja jetzt mehrere Kühe, woran erkennst du, welches jetzt dein Material ist und welches nichts für dich taugt?
Ich nehme alles. Ich muss dankbar sein bei dem, was hinten rauskommt. Ich fange alles auf. Wenn es jetzt mir zu dick ist, dann muss ich es mit Wasser ein bisschen verdünnen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es gleich passt. Also, wie gesagt, ich mache da keinen Unterschied, von wem was ist. Die sind jetzt innerhalb von einem Stall, werden ja die alle gleich gefördert. Also insofern habe ich da eigentlich eine relativ homogene Qualität.
Der Mist, eignet er sich für jeden Untergrund? Also was kannst du damit bemalen, was nicht?
Eigentlich kann ich jeden Untergrund bemalen. Wie man es ja schon sieht, hier an der Wand auch, sind ein Haufen Spritzer. Die Wand ist also unten Beton, oben ist Mauerwerk mit verputzt. Und das hebt da genauso. Also wenn man das nicht wegmacht, dann bleibt das ewig lang hängen. Genauso habe ich hier zum Beispiel, wenn du mal schaust, habe ich schon mal Bilder aufgehängt, weil ich lasse die hier ganz selber malen. Und zwar habe ich Umrisse oder Motive als Schattenriss aufgeklebt auf Papier und hier hinter den Kuhärschen quasi an die Wand gehängt. So, dass jedes Mal, wenn ein Flatschen auf den Boden kommt, dann gibt es Spritzer und die gestalten mir dann quasi das Bild. Ich mache dann quasi ein Negativbild nach einer Spritztechnik quasi. Ne? Solche Sachen kann man auch machen. Also ja, auf jedem Untergrund ist die Farbe eigentlich dankbar. Sag ich jetzt mal, bei Holz ist es oft so, dass das Holz in der Wechselwirkung nur was vom Material im Trocknungsprozess ein bisschen wegnimmt. Dass es da eher ausbleicht, habe ich festgestellt. Aber auf Papier, Stein, Leinwand, Metall sogar oder auch Kunststoffe, je nachdem, wie man es dann fixiert, dass es nicht runtergratzt oder runterrutscht, ist eigentlich immer gute Deckungskraft vorhanden.
Und wenn man dann schon mal in Oberbayern unterwegs ist, dann sieht man da an den Häusern oft sehr kunstvolle Gemälde und Ornamente. Und diese Art der Fassadengestaltung nennt man Lüftelmalerei.
Das geht damit nicht, oder? Das wäscht weg. Ja, genau. Das wäscht weg, beziehungsweise die Sonne ist ja natürlich, das ist aber bei jeder Farbe so, also selbst beim Sprühlack oder eben auch bei den Keimfarben oder kalkbasierten Wandfarben, mit denen man eben Lüftelmalerei, Fassaden gestaltet. Die Sonne zirkt extrem an Pigmenten oder an der Deckkraft, sage ich jetzt einmal. Also die bleicht, hat eine sehr starke Bleichkraft. Und natürlich in Verbindung mit Wasser, Wind, sonstigen Einflüssen aus der Umwelt. Also der Kuhmist eignet sich nicht für die Fassadengestaltung oder für den Außenbereich.
Warum malst du mit Kuhmist? Was ist das Besondere an dem Zeug?
Na, erstens mal hat mir die Idee recht gut gefallen, dass man also quasi, ich habe ja anfangs nur negativ belegte Motive gemalt unter dem Oberbegriff Bullshit. Deswegen war das naheliegend für mich, also ich bin als in der Landwirtschaft als Betriebshelfer gewesen und bin aber hauptberuflich Illustrator, Zeichner, Maler, wie auch immer. Also ein Mensch, der gerne einen Stift führt und irgendwie seine Ideen auf irgendeinen, wie auch immer gearteten Untergrund bringt. Und brotlose Kunst führt mich natürlich zum Arbeiten, das ist mal was Gescheites Arbeit auch noch. Bin ich eben in der Landwirtschaft gelandet und da bin ich 12 Jahre geblieben. Und ja, da kommt man auf die Idee, dass man diesen Mist nimmt und malt halt einfach was man negativ belegt. Jetzt hat sich aber herausgestellt in der Arbeit, dass das ein sehr dankbares Material ist, ein sehr angenehmes Material, dass es gesundheitsfördernd ist. Inzwischen habe ich mich eingelesen, klinische Untersuchungen studiert und so weiter. Das Material ist extrem vielfältig, von Papier über Biokunststoffe, über Textilien kann man alles daraus herstellen. Baustoff ist genauso denkbar oder man macht halt einfach Pellets zum Horzen, geht auch. Also es ist ein Wundermittel, sage ich jetzt halt einmal, vielfältig einsetzbar. Ein Werkstoff, der begeistert durch seine durch Einschlüsse und was alles dabei ist. Also es hat ein lebendiges Material und bietet sich auch für die Verarbeitung ohne Chemikalien, ich mache keine Reinigungsmittel, mit Pinsel kann ich mit Wasser auswaschen. Also es ist nur Vorteile für mich jetzt halt einfach auch im naturnahen und spontanen Arbeiten, auch, muss ich sagen. Und stellt sich natürlich auch nicht die Frage nach Farbharmonien, weil ich arbeite da monochrom. Das kommt mir als Mensch, der gern zeichnet und vielleicht auch nicht unbedingt oft so farbsicher ist. Ich meine, da ist man ja auch geschmacksabhängig, ja, wem gefällt welche Kombination. Da bin ich auf der sicheren Seite.
Wir haben jetzt schon kurz über Lüftelmalerei gesprochen. Mit was für Farben würdest du das denn dann machen, wenn du es mit Kuhmist nicht machen kannst?
Da gibt es spezielle Farben, die auf Kalkbasis arbeiten, weil meistens sind ja die Putze, auf denen man Lüftelmalerei aufbringt, sind ja spezielle Kalkputze oder traditionelle Kalkputze. Das heißt also, die Mauer ist ja auch atmungsaktiv und die funktionieren eigentlich auch nur in Verbindung mit dem Kalk. Auf anderen Untergründen, na klar, kann man mit Dispersionsfarbe arbeiten, aber die sind auch der Verwitterung an, also fallen auch genauso anheim wie jetzt andere Farbsysteme. Und über die Jahrhunderte hat sie einfach diese kalkbasierten Farben haben sie da einfach bewährt, beziehungsweise man hat auch nichts anderes gehabt früher. Also die Chemie war noch nicht so weit, wie es dann so mit die 60er sie entwickelt hat. Deswegen traditionell greift man auf diese Methoden zurück. Ich muss aber jetzt sagen, dass meine Expertise im Bereich Lüftelmalerei nicht so manifestiert ist. Ich habe jetzt noch nicht so viele Sachen gemacht. Ein paar Sachen habe ich gemacht, aber wie gesagt, da gibt es andere, die wissen ja ganz genau, woher das kommt, dass man mit diesen Farben arbeitet und wie das auch zum Wenden ist. Zum Beispiel der Bernhard Rieger.
Bernhard Rieger lebt und arbeitet in Wallgau in Oberbayern und ist Künstler, Maler, bezeichnet sich selbst aber am liebsten als Tausendsasser. Und einer seiner Berufe und Berufungen ist die Lüftelmalerei.
Das sind Fresko-Techniken, die aus dem 18. Jahrhundert überliefert sind. Fresko und Lüftelmalerei, das ist, muss man genau definieren, das kann man nicht einfach so in den Raum.
Aber wenn jemand fragt, Lüftelmalerei, was ist denn Lüftelmalerei? Und man sagt, das ist ein Fresko nur außen an einem Alpenhaus, dann versteht man es einigermaßen.
Ja, aber es ist mittlerweile so, dass in industrieller Fertigung irgendwelche Putze auf eine Leinwand geklatscht werden und irgendwelche mediterrane Motive auch als Fresko verkauft werden über den Großhandel.
Ach, hast recht, ja. So.
Lass mal es auf den Punkt bringen. Also es wird vom Laien alles als Lüftelmalerei bezeichnet und alles als Fresko. Fresko ist tatsächlich ein nassen Putz und ab 1800 oder ab dem 18. Jahrhundert hat man schon gewusst, wie man Farbe auch auf trockenen Putz auftragen kann, nämlich Secco. Die Technik gab es da auch schon. Also ich habe mir da ein paar Fassaden in Oberammergau, Unterammergau auch angeschaut, weil ich mag da keinen Kunsthistoriker irgendwie reinreden oder irgendwelche Dokumente, wo drinstehen, dass das Fresko ist. Aber ich bin der Meinung, aus der Technik heraus und aus meiner Erfahrung, dass großflächige Teile eines Bildes, wo es um Himmel oder Farbverläufe gegangen ist, dass das in Fresko gemacht worden ist, also auf nassen Putz, frischer, nasser Putz, wo die Farbe nur mit, das Pigment nur mit Wasser verdünnt aufgetragen ist und verkieselt dann, also verhärtet dann aus und dass dann Details an Figuren, weiß nicht, also Kleinigkeiten, diese Feinheiten dann in Secco gemalt worden sind.
Fresko müsste dann eigentlich auch ewig halten, oder?
Es hält auch Secco sehr lang, weil da einfach das Thema ist, dass es ein chemischer Aushärtungsprozess ist der Farben. Das von der technischen Seite, die sehr komplex ist, aber auch einfach zu erklären, spielt mir wieder zu, dass ich Chemie, sehr leidenschaftlich Chemie hatte damals auf dem Gymnasium. Alles andere hat mir nichts gebracht, aber da habe ich mir ein bisschen reinfinden können dann. Also dieser chemische Prozess lässt das Pigment durch die Aushärtung des Kalks im Putz mit dem Untergrund, also mit dem Putz zusammen verkieseln. Mhm. Und das ist eigentlich was absolut widerstandsfähig ist. Also da kommen heutige Farben, die man so im Baumarkt bekommt, überhaupt nicht hin. Und dass man wie stabil das ist, dieses Verkieseln wird ja heute verwendet, auch beim zum Beispiel Versiegeln von Lecks in Atomkraftwerken.
Ja.
Das ist die gleiche Technik. Das wird dieses Verkieselungsmittel, also wir nennen es, die Maler sagen fixativ. Mhm. Das ist halt chemischer Prozess, wo aus, jetzt muss ich überlegen, dann also das Calcium und ähnliches, wird durch Erhitzung entsteht so ölartiges Mittel, dieses Fixativ, und das wird hergenommen zum Farbe anmischen. Und das reagiert dann mit dem Kalkimpuls, ja, und härtet dadurch aus. Und das wird dann eigentlich wieder zu, einfach gesagt, wie zu einem Kalkstein, also der Prozess heißt Verkieseln, ja, ja, und es härtet komplett aus. Also das ist dann auch die Fassadenbilder, das sieht man, wenn man so seitlich ins Sonnenlicht schaut, die glänzen ein bisschen, die haben so einen glasartigen Charakter. Ja. So. Und das ist absolut widerstandsfähig. Also das Einzige ist Umweltverschmutzung durch Abgase, wenn das irgendwie sauer ist, also dass das angreift, aber nicht, dass die Farbe kaputt geht oder ausbleicht, sondern dass der Putz spröde wird und abplatzt.
Also das Trägermaterial stirbt, die Farbe bleibt am Leben sozusagen. Ja, okay.
Es setzt aber voraus, dass zur damaligen Zeit auch die Häuser oder diese Putzflächen, die bemalt sind, auch aus Kalkstein waren. Ja. Der Putz sehr dick aufgetragen ist, 5 bis 6 Zentimeter stark. Das ist heute gar nicht mehr der Fall.
Benutzt du denn auch andere Farben, um draußen zu malen an den Fassaden, als du jetzt hier im Atelier benutzt, zum Beispiel auf deinen Leinwänden?
Ja, also das ist definitiv ganz wichtig. Es kommt immer darauf an, was der Untergrund hergibt. Ja, also das Bauwerk. Ja. Also ich mache zum Beispiel keine Arbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin Künstler und kein Restaurator. Es gibt fachlich hochgradige Maler, Kirchenmaler, die dafür zuständig sind, alte Bilder auszubessern in Kirchen oder an Fassaden, die unter Denkmalschutz sind. Bei mir ist so, ich möchte ja neue Motive gestalten, ich möchte künstlerisch was an die Wand bringen, was zur heutigen Zeit passt, aber da wird der Untergrund geprüft. Ich arbeite dann mit Malern aus der Region zusammen, die, mit denen ich in Absprache dann das wähle, was wird für Untergrundaufbau gemacht, welcher Putz wird aufgetragen, und arbeite dann zwar nicht freskomäßig in den nassen Putz, wie damals, das braucht es halt nicht mehr. Die Qualität der mineralischen Farben, die man heute verwendet, sind genauso gut und genauso haltbar. Aber es bedarf den richtigen Untergrund, die Schichtstärke muss passen und das Material an und für sich, das muss abgesprochen werden. Und dann werden die Pigmente, wie damals vor 300-400 Jahren, werden mit dem Fixativ angeteigt und werden dann in den leicht feuchten, ich sage mal, also wenn der Putz so 2 Wochen alt ist, der darf noch nicht ganz ausgehärtet sein. Drum ist, wenn der heiße Sommer, wenn die Sonneneinstrahlung, dann härtet der zu schnell. Aber wenn das so jetzt so ein Klima ist wie jetzt, so feucht, dann kann das sein, dass der 2 Wochen braucht, der Putz, wenn der so 2 Zentimeter stark ist, dann ist das ideal. Der hat so eine Restfeuchtigkeit und dann ist es wie der Putzlappen, den man so hernimmt. Wenn der ganz trocken ist, saugt er nicht. Aber wenn er feucht ist.
Verstehe. Ja,
genau. Und das merkt man dann beim Malen. Das heißt, die Farbe ist nicht sofort weg, die steht ein bisschen, aber der Untergrund nimmt die super gut auf. So, und das ist ideal. Das heißt, der Verputzer arbeitet vor, 2 Wochen gebe ich den Putz und dann arbeite ich in so eine Restfeuchtigkeit rein und das ist top. Und dann wird das auch von der Qualität her, das hält ewig dann. Also ewig nicht so, dass man sagt, wie ein Fresko im 18. Jahrhundert, das heute noch intakt ist.
Na gut, aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass die im Süden keinen Frost haben.
Ja. Das stimmt auch wieder.
Also das würde ich jetzt mal, also die sollen erstmal hierher kommen und hier mit dem Frostleben lernen, dann
reden wir. Genau, aber Frost macht dem Ganzen nichts, weil der Kalk ist ja offen, das heißt, diese Anstriche sind ja atmungsaktiv, das heißt Feuchtigkeit, es kann ein Schlagregen dran, ist total interessant, wenn es da dran regnet, dann werden die Bilder ganz farbintensiv, weil die Feuchtigkeit ja reingeht und dann werden die wieder so irgendwie, ja, habe ich oft schon die Erfahrung gemacht, dann, also man denkt, boah, so bunt war doch das gar nicht gedacht, und dann merkt man, dass da dran geregnet hat, weil er Unwetter war, und dann einen Tag drauf, wenn es Sonne scheint, werden die wieder blasser. Kriegen wieder die Farbtönung. Das ist auch die Schwierigkeit beim Malen, dass die Farben beim Anmischen sehr satt sind, sehr intensiv. Ja. Und dann, wenn sie austrocknen, das dauert, aber der Trocknungsprozess bis zu 6 Wochen, je nachdem, wie das Wetter ist und die Temperatur, und dann wird es so pastellig. Also richtig angenehm fürs Auge.
Das heißt, du musst das aber dann auch mitdenken. Also du musst auch die Rate, um die Farbe weniger brillant sein wird, zum Schluss musst du vorher draufrechnen.
Ungefähr, ja.
Damit du nicht irgendwie so
völlig verblasst ist. Mittlerweile ist es eine Erfahrung, aus der man, aber es trauen sich halt da, aber man merkt schon, viele Maler gar nicht mehr dran. Es kommen viele Anrufe, weil man sagt, ich brauche nur eine Hausnummer an die Fassade hin. Aber der Maler, der jetzt hier war, der sagt, nee, mit den Farben und so, er traut sich dran. Und dann ist halt so, dass man auch so Kleinigkeiten mal ausführt.
Ich dachte, das könnten Maler.
Ja, die können das auch.
Aber die wissen das nicht.
Doch, die wissen das auch. Aber es ist halt nicht der Eimer, den man von der Palette nimmt oder im Geschäft holt, aufmacht, streichfertig und dann ran ans Werk mit Walze und so, sondern es ist ein Metier, wo man einfach sensibel mit umgehen muss.
Ja.
Es sind Farben, die, ich sag mal, die brauchen ein bisschen Geduld und ein bisschen Liebe auch vielleicht. Ja, also man muss da einfach ein Gespür dafür entwickeln. Es gibt auch keine grellen Farben, nicht? Es sind nur Farbtöne, die im Erdreich oder so in der Natur auch vorhanden sind. Weil es sind ja auch Erden, gebrannte Erden. Kennt man ja, Siena gebrannt. Also diese, klar, aus der Toskana, diese Böden, die auch schon in der Renaissance in Italien verwendet worden sind, heute das Gleiche, gleiche Farbtöne.
So geht das Bemalen von Fassaden seit ein paar hundert Jahren schon. Seit ein paar Jahrzehnten geht es aber auch nochmal ganz anders, wie Werner Hertel weiß. Dafür kennst du dich besser damit aus, Hauswände zu beschmieren, weil du in deiner Jugend München unsicher gemacht hast mit Graffiti.
Ja, also ich bin sozialisiert in der Hip-Hop-Kultur gewesen. Ja. Also es war meine Erwachsenwerdung, sage ich jetzt mal. Und da gehören natürlich viele Bereiche dazu. Ich habe auch Musik gemacht, also Rap, sagen wir mal süddeutsch geprägt oder bayerisch geprägt im Laufe der Zeit immer mehrere. Aber natürlich sehr stark beeinflusst von überhaupt der Hip-Hop-Kultur kommend aus Amerika. Und da gehört natürlich für mich als Zeichner und Maler natürlich auch der Bereich Graffiti dazu. Und den habe ich gepflegt. Und ja, also meine kriminelle Energie hat jetzt nicht dazu gereicht, dass ich da zum Untergrundkönig aufgestiegen bin. Also man kennt mich schon, aber in mehreren Sachen habe ich dann doch an legalen Wänden oder mehr ausgetobt im Bereich Auftragsarbeiten oder sowas. Das ging dann relativ schnell.
Wärst du heute gerne nochmal jung, um da mitmachen zu können nochmal? Ja, obwohl, du kannst ja auch so mitmachen. Machst du da mit?
Ja, also sagen wir mal so, es gibt einen Bereich, wo man sagt, also Graffiti an und für sich funktioniert ja nur in der Illegalität. Und das ist der Bereich, wo ich sage, so, da bin ich froh, dass ich jetzt nicht jung bin und mich da reinfinden muss, weil ich glaube, dass es mittlerweile echt extrem schwer ist, einen schönen Zug zu malen mit der ganzen Überwachungstechnik, die man hat, Handyzellen und Ortung und tralala und überall ist jeder hat da seine Kamera dabei und so. Auf der anderen Seite, wenn man sich natürlich da ein bisschen auseinandersetzt, wie auch die Graffiti-Künstler arbeiten, die nutzen das natürlich auch die Technik und filmen sich selber dabei und machen dann da natürlich, generieren einen Mehrwert für ihre Arbeit, dass sie dann Filme und Reels und sowas zusammenschneiden und dann auch nochmal die Präsenz und die Wahrnehmung erhöhen. Der Gedanke beim Graffiti ist ja auch der Schrei nach Wahrnehmung, dass sich das Nehmen des Rechts auf Existenz. Weil in der Großstadt bist du eine Nummer, da bist du, dein Nachbar kennt dich nicht, du hast kaum Möglichkeiten, dich über ein bürgerliches Leben oder über einen geregelten Beruf einen Namen zu machen. Es sei denn, du hast einen gut laufenden Handwerksbetrieb und bist der gefragte Handwerker so. Aber ansonsten bist du da in der Anonymität und das Recht auf Wahrnehmung und auf Existenz, das steckt da natürlich sehr drin, auch gerade in der Illegalität. Und deswegen funktioniert der Bereich Graffiti eigentlich eher nur in dem Bereich. Das andere ist eben Street Art, Murals, Urban Art, so das, was halt dann auch gesellschaftlich toleriert ist, wo man sagt, ach Mensch, die jungen Leute malen so schön diese graue Wand an. Aber das ist nicht der Gedanke von Graffiti. Also Graffiti muss auf die 12 geben. Das ist was, da steckt was Gewaltsames auch drin. Die Graffiti-Szene früher, in den 90ern und sowas, da hat es halt öfters einmal auch geschäbert. Also das war also durchaus auch so ein bisschen so eine Gang-Geschichte. Also wir sind die und wir machen das so und so und ihr seid die und da hat man sich auch ganz gerne mal ein bisschen gerieben.
Und außerdem haben die Dosen, die wir gerne hätten und die nehmen wir uns jetzt.
Geht schon, ganz, man ist gerne mal seine Tasche losgeworden, ja. Ja, gerade bei legalen Spots, wo man sich dann getroffen hat zum Malen oder sowas, da hat man dann gerne mal wen anders getroffen. Die man jetzt halt, wo man noch eine Rechnung auf hat oder sowas. Und es ging halt natürlich, meistens geht es halt dann immer so, ja, du hast da nur einen Pfeil von mir da übermalt, aber eigentlich da mit deinem Piece. Das taugt mir nicht so, ja, das ist jetzt ein Problem oder was. Und dann, man scheppert es oder man scheppert es nicht. Das ist ja, inzwischen ist man ja erwachsen, da kann man das ja anders regeln. Ja.
Dieses Malen oder Sprayen an legalen Spots, hat das Spaß gemacht?
Natürlich hat es Spaß gemacht, weil man da eine gute Zeit haben kann, ohne den Stress. Also für mich ist das illegale Malen oder das die Suche nach, also dass man da jetzt ja nicht erwischt wird und so, das lenkt natürlich brutal ab von dem, was man da eigentlich machen möchte. Darin besteht zwar andererseits auch wieder der Charme, ne? Schnelligkeit und Dings und trotzdem sichere Schwünge hinkriegen und sauber arbeiten relativ. Aber trotzdem, also das Gemütliche, wenn du sagst, du hast ein schönes Wetter ist und du trinkst ein Bierle dabei und malst da deine Last der Zeit und dann gehst du ein bisschen weg und schaust, dass du von der Entfernung und dann gehst du auch nochmal rein ins Detail, dann kommt wieder wer vorbei, dann ratscht und sowas. Und also das ist natürlich der Quality Time, so jetzt einmal. Das andere geht zack, zack, zack. Und besteht dann eher so in der Geschichte drumherum und im Nachhinein dann beim Vorbeifahren, schau, da war ich oben und Dings und das war mein Zug oder was weiß ich was. Also dieser Gedanke halt natürlich auch. Aber naja, das schönere künstlerische Arbeiten, da sind wir uns einig, das ist natürlich das, wenn man Zeit hat und sich da reinfuchsen kann und wenn man Ruhe hat.
Es gibt schon junge, aufstrebende Fassadenkünstler auch, wo ich sage, wow, also da geht schon was. Also gerade in Berlin auch, und es gibt so pulsierende Geschichten. Es gibt auch diese Fassadenkunst, kommt auch wieder, und das ist parallel zur Urban Art und zur Street Art. Vor allem ist die Parallele darin, dass es wieder gefragt ist. Und wie damals, Mitte 18. Jahrhunderts, um 1750 rum, viel von der Akademie Augsburg aufs Land gekommen ist, weil da hat es pulsiert. Die Reichsstadt Augsburg mit der Akademie, das war Wahnsinn. Da ist die ganze Kunst nach außen geschwappt, und das war eine pulsierende Stadt, was die Kunst angeht, ist das auch aufs Land gekommen. Und ich bin davon überzeugt, wenn heute in Großstädten wie Berlin oder London oder weiß Gott wo diese Street Art einen Boom hat, dass das auch wieder aufs Land kommt. Nur meine Aufgabe ist dann, wenn dieser Trend wieder kommt, dass ich nicht mit Spraydosen an Bauernhaus arbeite, sondern mit den alten Farben wie vor 400 Jahren, mit Pigmenten, ein modernes Bild. Aber immer so, dass es zum Gesamtbild des Hauses passt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Graffiti-Künstler und der Street-Art-Künstler sich Gedanken macht, wenn er an die Fassade rangeht, ob da ein Fenster ist, da eine Türöffnung. Der sieht eine Leinwand und der sprüht da drüber. Und bei mir ist so, ich gehe so oft an einem Haus vorbei, bis ich sage, jetzt bringe ich es aufs Blatt. Ich schaue mir das von allen Blickwinkeln aus der Entfernung an, gehe vorbei, wie ist der Winkel von dem Fenster, der Schattenwurf, wie kommt die Sonne rein, und das ist eigentlich ein wahnsinniger Prozess. Also der andere sagt, wie kann man sich so viel Arbeit machen, jetzt nimm halt das Bild und klatscht es dahin, aber es ist tatsächlich so, dass ich mir das sehr am Kopf zerbreche.
Jetzt nimmt man das Bild und klatscht es dahin, ist halt auch keine Kunst, das ist Handwerk.
Das ist
was
das
absolut seine Berechnung hat.
Was auch der Kunde nur sieht, ist das Handwerk. Und der mich am Gerüst sieht, der sieht nur das Handwerk. Aber was im Kopf, dass das Bild im Kopf ist und das Hintergrundwissen und dass die Hände das eigentlich nur ausführen, das ist vielleicht das Talent, die Begabung, die man hat. Alles andere ist erarbeitet und ist das Zulassen von dem, was von innen raus will.
Und wenn man sieht, wie er heute mit dem Thema Mural umgangen wird und Urban Art und so, also in welchem, was da alles möglich ist an Techniken, an Ideen, an Materialien, dann ist ja da keine Grenze mehr gesetzt. Also ich darf fast sagen, dass die Sprühfarbe an und für sich, das klassische Graffiti-Medium, immer mehr auf den Graffiti-Bereich beschränkt bleibt, aber dieses ganze Urban Art, Mural Art, also großflächige Wandgestaltungen und so weiter, die arbeiten mit Kacheln, die arbeiten mit Klebstoffen, mit anderen Materialien, mit Dispersionsfarben, mit Roller, mit Feuerlöscher, die umfunktioniert sind und so weiter. Also da gibt es eigentlich nicht das Medium, sondern das wird eine große Mixtur.
Und was sich mit dieser großen Mixtur machen lässt, das können wir uns in Nürnberg-Langwasser ansehen.
Langwasser ist ein Stadtteil, der ist sehr, sehr besonders, weil der hat eine einzigartige Geschichte.
Das ist Andra Maria Djebelin. Sie ist Kulturmanagerin am Gemeinschaftshaus Langwasser.
Es war früher Waldgebiet, dann wurde er tatsächlich ein großes Nazi-Zeltlager, Schießplatz. Dann war es ein Gebiet von Flüchtlingslagern, also das ganz bekannte Valka-Lager ist hier auch ganz in der Nähe, der ehemalige Eingang. Und dann wurde das irgendwie so auf dem Reißbrett geplant als so besonderer Stadtteil mit 4 Quadranten.
Diese 4 Quadranten bilden eine Trabantenstadt im Südosten von Nürnberg. Langwasser ist mit fast 5 Quadratkilometern knapp so groß wie 700 Fußballfelder. Über 30.000 Menschen leben dort in gut 2.500 Häusern. Und von denen dürften mindestens 100 eine oder mehrere große graue Fassadenflächen haben, auf die man was draufmalen kann.
Und da kamen dann so Hochhäuser und so ganz verschiedene Konzepte dazu. Es gibt in Langwasser Nord auch so ein Wohngebiet, das ist als autofreie Zone geplant worden. Und dann sind ganz schön viele Menschen einfach hinzugezogen. Langwasser hat einen schlechten Ruf in ganz Nürnberg. Es ist ja so ein Vorort sozusagen, und Vor ein paar Jahren war das noch so, man ist lange rausgefahren und dann hat man nur Russisch gehört oder so, ne? Und Polnisch. Und die Leute haben diesen Ruf irgendwie so verinnerlicht. Und ich habe ganz oft Geschichten gehört von Menschen, die eben nach Langwasser gezogen sind, weil sie eine ganz tolle Wohnung bekommen haben in diesen eben Neubauten und festgestellt haben, wie wunderbar grün das ist. Wird sie auch Stadtteil im Grünen genannt, aber trotzdem alle Menschen, denen sie das erzählt haben, dass sie dahin ziehen, die haben dann sofort reagiert mit, oh mein Gott. Also, du willst nach Langwasser gehen, Hilfe.
Du redest in der Vergangenheit, ist es heute nicht mehr so?
Ja, tatsächlich, es wird aufgebröckelt gerade. Mhm. Also wir, und da ist auch, sag ich mal, die Street Art und alles, was wir hier machen als Engagement und wie wir uns darstellen im Rest der Stadt sozusagen sehr förderlich. Und die U-Bahn ist in 20 Minuten vom Zentrum jetzt hier am Haus beispielsweise. Also es ist ein Klacks, wenn man es so vergleicht mit anderen Städten. Ne? Und immer mehr Leute kommen auch zu uns, jetzt sag ich mal auch hier ins Haus, ins Gemeinschaftshaus und sagen, wow, das ist ja ganz cool bei euch. Hätte ich ja nie gedacht, dass das so stylisch ist. Und so.
Du hast eben schon gesagt, Street Art, das ist der eigentliche Grund, warum ich hier bin. Ihr habt ein Street Art Projekt, Festival, was? Es heißt Betonliebe. Was ist das?
Also es ist so, das Projekt Betonliebe hat sich aus dem AK Street Art entwickelt, der sich wiederum aus dem Stadtteilforum entwickelt. Das Stadtteilforum ist so eine Initiative aus Nürnberg ist Bund, Langwasser ist Bund, die sozusagen immer einen Vertreter aus zum Beispiel Bürgerverein, ne, Seniorenzentrum, verschiedene wichtige Institutionen, Haus der Heimat und so in sich haben. Mhm. Und daraus ist dieser AK entstanden. Okay. Und die haben dann begonnen, tatsächlich Ideen zu sammeln und starke Impulsgeberin war eine Lehrerin der Georg-Ledebo-Schule, die nämlich auch von ihren Kids so Kommentare bekommen hat, wie, kann das nicht irgendwie anders sein? Ne? So, also ich weiß es jetzt gerade nicht mehr wortwörtlich, aber es ist alles so grau, lass es uns doch verändern. Und dann gab es viele Gespräche, ja auch mit dem Gemeinschaftshaus so immer im Zentrum. Und dann hatten wir das Glück, dass wir über Utopolis eine Bundesförderung bekommen haben, also eine Großförderung, und dann konnte das so richtig starten. Wir haben dann internationale und lokale Künstler wirklich eingeladen, vorher mit Wohnbaugenossenschaft gesprochen, mit Gewerbebossen und dann Wände klar gemacht und die angefangen zu bemalen.
Genau. Wenn die Schülerinnen und Schüler gesagt haben, es ist so grau, ist Langwasser grau? Also weil du sagst, es ist die Siedlung im Wald. Das ist ja eigentlich das Gegenteil von Grau.
Ja, so ein bisschen, also aber viel Beton ist schon dabei, ne? Weil so in diesen Fußgängerzonen oder durch diese Betonwände, ne, der Fassaden und so. Es gab halt sehr viele hässliche Fassaden.
Ihr habt internationale Künstler eingeladen. Was hatten die für einen Auftrag, diese Künstler?
Das waren sozusagen dann Auftragsarbeiten. Je nachdem, wenn das zum Beispiel ein Gebäude der WBG war, mussten die dann vorher ein Konzept einreichen. Es wurde dann abgesegnet und dann tatsächlich auf großem Scale, also so richtig die ganze Fassade bemalt.
Wie viele Stockwerke haben die Häuser, die da bemalt worden sind?
Ja, teilweise über 10 Stockwerke.
Und da ist die komplette Fassade?
Ja, da arbeitet man dann so mit natürlich so Hubwägen und sowas, genau.
Und es musste immer ein Konzept eingereicht werden. Oder habt ihr auch ein paar Sprayer euch geholt und gesagt, hier, da ist eine Wall?
Das gab es natürlich auch. Das kommt halt auf die Wand an, auf den Auftraggeber. Es gab einige Wände, die sind als partizipative Projekte entstanden. Also sozusagen, wir machen das im Rahmen eines Workshops. Na, wir holen die Kids von der und der und der Einrichtung und dann wird was erstellt. Oder wir fragen vorher die Bewohner, was ist ihnen wichtig? Und dann entsteht ein Mural gemeinsam. Nichtsdestotrotz sind das im Nachhinein meistens diejenigen, die nicht so beliebt sind, weil sie natürlich jetzt nicht high-end aussehen. Also die sind jetzt vom künstlerischen Anspruch meistens nicht so, wie die Auftraggeber das erwarten.
Was sind das für internationale Künstler, die ihr da geholt habt?
Also das ist zum Beispiel Nazca One, ne? Oder Nazca Uno und Lumet. Also die aus der Szene sind, die kennen den. Das ist so ein deutsch-peruanischer Künstler, der Nazca. Und der hat beispielsweise die Wanderin gestaltet. Das ist ein großes Mural, eines der ersten auch, wo er die Leute in Langwasser auch ein bisschen befragt hat, wo sie herkommen. Und dann hat er das dargestellt.
Ist das was wir hier in Langwasser sehen, an den Gebäuden, an den Fassaden, diese Auftragsarbeiten, das ist echte Kunst, sag ich mal, im Vergleich zu einfach einem hingesprühten Graffiti, wobei das möglicherweise auch Kunst ist, kann man auch mal drüber streiten. Ist das Street Art? Oder ist das was anderes?
Das ist Street Art, genau. Weil wir eben auch Leute gefragt haben, die damit ihr täglich Brot verdienen. Ne? Also wirklich auch bekannte, öffentlich als Street Artists proklamierte Menschen. Ja.
Wie viele Häuser habt ihr bemalt oder bemalen lassen?
Also wir erneuern gerade die Street Art Map. Ne? Also es sind jetzt, laut meiner alten Street Art Map, sind es 24 Murals, die wir sozusagen öffentlich zeigen. Da sind aber noch einige Garageneinfahrten dabei, die jetzt hier nicht auf dem Radar sind. Und jetzt mache ich gerade die neue Map und die hat jetzt 5 mehr beispielsweise. Es ist natürlich toll, weil es ist ein Netz entstanden. Man kann wirklich durchflanieren,
ja,
und man entdeckt dann alle 200, 300 Meter, ne, ein neues Bild, ein neues Mural. Dadurch kriegt man auch so einen ganz anderen Bezug. Also sagen wir, es ist besonders für die Bewohner, aber es ist auch besonders für Leute, die eben extra herkommen und sich das anschauen. Also
passiert das?
Das passiert. Wir sind inzwischen bekannt als Hotspot der Street Art tatsächlich in Bayern. Und Leute fragen uns an von verschiedenen Bundesländern, ob sie hier mal eine Führung machen können, ob sie hier mal durchgehen können.
Wann habt ihr angefangen mit dem Projekt? Also wann waren die Häuser das letzte Mal grau?
So 2019 war so der richtige Start durch diese Bundesförderung.
Und wie lange habt ihr dann gemalt?
Wir malen immer noch. Also das Ziel ist sozusagen jährlich Betonliebe immer weiterzuführen und die Kunst im Stadtteil zu verstetigen.
Auch auszubauen, also dass irgendwann alle Gebäude...
Das klingt jetzt wie eine Utopie, ne? Aber das wird natürlich nicht möglich sein, weil es von Anfang an klar war, bei manchen Gebäuden geht es einfach nicht. Das sind einfach so Fassaden.
Ich kenne Leute, die bemalen alles.
Ja, genau. Aber Wohnbaugenossenschaften haben ja dann auch klare Regeln. Es gibt ja sehr, also sicherheitstechnisch teilweise mit der Beschaffenheit der Fassade, mit Ablenkung, sonstigen. Ne? Also es ist sehr komplex manchmal und geht halt nicht alles, aber es geht viel mehr, als man denkt.
Wie haben denn die Bewohnerinnen und Bewohner reagiert, als ihr denen gesagt habt, auf irgendeine Art und Weise, per Aushang oder was?
Ja.
Wie haben die Menschen hier reagiert, als ihr gesagt habt, so, wir bemalen eure Häuser jetzt?
Total toll. Also hätten wir auch nicht gedacht.
Echt?
Also genau. Also in der Hauptphase war ich tatsächlich auch noch gar nicht hier beim Projekt beteiligt. Aber meine Kolleginnen und Vorgängerinnen haben mir erzählt, dass es nie Beschwerden gab, sondern dass die Leute eher im Gegenteil anderen Bescheid gesagt haben, rausgekommen sind auf die Balkone, mit den Künstlern und Künstlerinnen in Austausch gegangen sind, sie gefragt haben, wie das jetzt gerade für sie läuft und zugeschaut haben. Also es findet so eine Identifikation statt für die Menschen. Ja.
Das finde ich faszinierend, weil wenn du so aus meiner Perspektive, ich bin gebürtiger Kölner und lebe in Berlin, wenn ich auf Bayern gucke, dann gucke ich auf das konservativste Bundesland, das ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Ja. Was ist hier anders?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil ich finde es faszinierend, dass das funktioniert, weil hier auch, sag ich mal, sehr viele Menschen älterer Generationen leben und auch sehr viele, also ich habe das Gefühl, es findet auch Vereinsamung statt. Ne? Aber ich sag dir mal ein Beispiel jetzt von einem aktuellen Mural. Da hatten wir 4 Brasilianer aus Fortaleza hier zu Besuch. Haben sich getroffen mit 4 Street Artists aus Nürnberg und Umgebung und haben dann gemeinsam zum Oberthema Chico da Silva meets Dürer eine 12 Garagen große Wand gestaltet. Jetzt auch hier in der Scharfreiterring 13 Otto-Bernreuther-Straße. Und das war an einem Hochhaus sozusagen in der Nähe und an einem Fahrradweg angrenzend. Und da spazierten halt diese Anwohner, unter anderem eine ältere Dame mit einem Papagei auf der Schulter. Die wohnt in Langwasser, ist sehr bekannt. Und dann sind die mit ihr so charmant ins Gespräch gekommen und ihr Papagei ist jetzt riesengroß an dieser Wand. Also die wird es jetzt für immer wahrnehmen und also, ne, bis sie stirbt, ich sag's jetzt mal ganz krass, jeden Tag auf ihrem Heimweg ihr Haustier da an der Wand sehen. Und genauso, wir haben eine Toilette gesucht und ich bin dann alle Stockwerke durch und habe geklingelt an jeder Tür in diesem Hochhaus. Und irgendwann hat uns ein alter, allein wohnender Mann mit Hund aufgemacht. Er war so dankbar, dass diese Künstler da einfach rein und raus gehen und seine Toilette benutzen. Das wird irgendwie, da findet Begegnung statt. Und ich glaube, das ist es, wenn die Leute merken, da gibt es eine Veränderung, eine Bereicherung und jemand möchte mit mir in Austausch gehen und ist nicht so von oben herab, ne, möchte nicht etwas aufoktroyieren, dann funktioniert es irgendwie.
Wenn die Leute sich nicht beschwert haben darüber, dass es gemacht werden sollte, dass sich überhaupt keiner darüber beklagt hat, dass es gemacht worden ist, ist das so geblieben oder ist von die Stimmung auch mal umgeschlagen? So, jetzt reicht's aber.
Das ist super interessant, weil wir haben bisher überhaupt keine einzige Negativmeinung jemals gehört oder Kritik oder Auflehnung oder sonst was. Und das ist ja eigentlich so eine Kunst, die, sag ich mal, aus diesem Anti-Untergrund-Milieu kommt, wo man sagt, Schmiererei, ja, oder die bemalen doch Züge, aber überhaupt nicht. Und das finde ich auch erstaunlich und faszinierend. Vielleicht sehen die Leute auch, wie das Bild von Langwasser eben verstärkt, ne? Und nach außen hin einfach toll wirkt. Ich sehe überall, auch wenn ich hier durchlaufe nochmal, Seniorinnen, die zeigen Passanten das Bild. Also weil die da wohnen und wissen, wo es ist. So.
Wenn du sagst, es kommt ja aus dem Untergrund. Ne? Also ja. Das ist eigentlich ist ja Street Art eine Gegenkultur.
Genau.
Ist das hier auch eine Gegenkultur? Also ist das, sind das politische Bilder? Sind das Botschaften, die da gesendet werden, oder ist es hier anders, weil es in die Siedlung irgendwie mit den Menschen interagiert, in die Siedlung integriert?
Wir haben jetzt nicht so konkret so Anti-Botschaften dabei, ne, weil es eben alles so in Auftrag gegeben, jemanden gefragt, kuratiert und so.
Ja.
Das ist natürlich, damit hat man das auch so ein bisschen gepuffert. Wir haben Fälle, wo andere Street-Artists ein Mural zum Beispiel gecrossed haben. Das ist ein Begriff für alles übermalen.
Aha.
Weil da findet eine Konkurrenz statt. Also die merken, okay, der hat das und das geäußert über mich in der Öffentlichkeit oder wird so und so oft gebucht. Das passt mir nicht. Dann zeige ich das mal. Also aber anonym,
ja,
sozusagen. Und was wir merken, ist, dass die Jugendlichen stark damit agieren, also teilweise mit Spraydosen da rein, ne, gehen und irgendwelche Tags machen, ihre eigenen Tags. Aber ich meine, das finde ich, muss man in Kauf nehmen, weil das ist ja eine Straßenkunst. Und die Straße kannst du nicht so kontrollieren. Also es ist, wenn du es in die Straße platzierst im öffentlichen Raum, musst du damit rechnen, dass sowas passiert. Und kann ja sein, dass von einem, der da so reinkritzelt mit Rot, auch jemand dann sich daraus jemand entwickelt, der richtig toll malen kann. Also sind ja die Anfänge sowas.
Aber trotzdem ist dann das eigentliche Mural weg.
Ja, beziehungsweise wenn sie dann ein bisschen reintaggen, ist das Mural noch nicht weg.
Ja.
Genau, natürlich regt es alle ungemein auf, das ist klar. Also gerade die Auftraggeber, die drehen ja da durch und dann versuchen sie das ein bisschen neu zu übermalen oder es gibt jetzt auch inzwischen so Lacke, die man drauf macht, wo man es dann einfach wegwischen kann.
Mhm. Macht ihr das? Also macht ihr da auch Anti-Graffiti-Lacke dann drüber?
Das mussten wir jetzt machen hier bei unserem Eingang zum Eltern-Kind-Haus, weil das wurde so richtig rot überkritzelt. Und das von Carlos Lorente und er hat dann beschlossen, er macht diesen Lack drauf. Genau, kostet natürlich viel mehr, aber jetzt ist es safe.
Wie lange brauche ich, um hier mal durchzulaufen und mir das alles anzugucken?
Kommt drauf an, welche Route du nimmst, aber so um die 90 Minuten, wenn du schnell läufst. Ne? Es gibt eine Komoot-Route.
Komoot ist eine Navigations-App, speziell für Rad- und Wandertouren.
Die mit der GPS funktioniert, die schafft man in 1,5 Stunden. Da hat man so fast alle, wobei jetzt ja wir dabei sind, die in den letzten 2 Jahren dazugekommen sind, da einzupflegen. Das ist viel Arbeit. Weil
das heißt, ich muss auch regelmäßig herkommen, um die neuen Sachen zu sehen.
Das wäre schön, ja, weil tatsächlich immer was passiert, genau. Wir haben auch für Kinder über die Actionbound-App eine Schnitzeljagd gebaut, wo man dann diese App runterladen kann und dann hat man so Fragen und darf seine Lieblingslieder singen und etwas sehen oder aufzählen, was man in den Murals entdeckt, und am Schluss kriegt man Preise bei uns, wenn man hier wieder zurückkommt. Ja.
Hochhäuser bemalen ist nicht das Einzige, das ihr macht, sondern das strahlt ja wahrscheinlich dann auch auf die Bewohner aus, auf die Jugendlichen aus. Du sagtest ja, die tanken dann da rein, manche sprühen da rein.
Mhm. Wir versuchen diesen Drang oder dieses ich will sowas Cooles auch machen, insofern zu befriedigen, dass wir offene Street-Art-Workshops anbieten. Wir haben nämlich auch eine Stadtteilwerkstatt. Das ist so ein Raum mit einem Garten, und wo wir außen am Zaun eben so Holzplatten befestigt haben. Und dann buchen wir einen Workshopleiter. Das ist jemand, ein Street-Artist aus Nürnberg. Und der trifft sich dann für einige Stunden an einem Vormittag, oft meistens samstags, hier bei uns in der Stadtteilwerkstatt, mit allen, die kommen wollen, also von jung bis alt. Und dann sprühen die da, können gehen, kommen und gehen, wann sie wollen. Und die lernen dann was. Also die dürfen vorher teilweise auch Skizzen machen und die dann an die Wand bringen. Manchmal dürfen sie aber auch ganz frei, und er erklärt ihnen dann, wie das ist mit der Sprühintensität, wie man irgendwie so Texture hinkriegt.
Ja, es ist auf seine Art ja auch ein Pinsel. Ne? Ja.
Genau, es ist halt tatsächlich künstlerische Bildung, ne? Auch kulturelle Bildung. Und es kommt unglaublich gut an. Also wir haben so ein Format entwickelt, das wird eben gesponsert über Förderer, Sparkasse, WWG auch dabei und von uns, und die Leute zahlen nichts dafür. Teilweise steht dann der Workshopleiter mit 30 Leuten da in der Stadt.
Und wie oft passiert das?
Wir versuchen es regelmäßig zu machen, also so alle 3 Monate. Und wir haben 2021 hat zum ersten Mal im Rahmen von Betonliebe dieses Street Art Festival Betonliebe hier bei uns im Garten stattgefunden. Und das Besondere war, dass wir versucht haben, da so alles zu verbinden, was Street Art ausmacht. Wir hatten ein Line-up auf der Bühne aus Newcomern und bekannten Rappern und Hip-Hopern. Wir hatten Hip-Hop-Tanz, wir haben Mitmachaktionen, wo man dann mit den Style Scouts auch von Carlos Lorente so einfach malen, ne, skizzieren, umsetzen, gestalten kann. Wir haben eine Free Wall, wo wir dann bewusst Künstler einladen, die dann vor Ort sprayen und malen. Und wir haben eine Main Wall, das heißt, es gibt dann eine große Wand, die dann gut honoriert wird und die wird dann gestaltet. Unter anderem ist dann sowas entstanden, ne, wie draußen. Unser Garten besteht aus vielen Main Walls, ja.
Als ich jung war, das ist ziemlich lange her, als ich jung war, gab es einen ersten Hip-Hop-Boom. Das war so Mitte, Ende der 80er Jahre. Der bestand im Wesentlichen, zumindest in meiner Wahrnehmung, aus Street Dance. Also wir haben die Musik gehört, ich habe das nicht gemacht, aber andere haben Street Dance betrieben. Und das war, was ich so öffentlich wahrgenommen habe. Street Dance ist stattgefunden, es gab Street Dance Workshops, es gab Street Dance Wettbewerbe und sowas. Kommt hier gerade die Hip-Hop-Kultur übers Malen zurück in, ja, ich sag mal, die bürgerliche Öffentlichkeit? Oder ist das jetzt zu hoch gegriffen?
Finde ich interessant, dass du das sagst. Also ich glaube, man kann es so sagen, Hip-Hop gehört ja genauso wie Street-Art-Kunst zur Urban Culture.
Ja.
Und dadurch, wenn wir das beim Festival vereinen, passt es sehr gut.
Ja.
Ne? Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir jetzt der Street-Art-Hotspot sind, aber es entwickelt sich am Haus so, dass immer mehr Hip-Hop kommt. Ne? Also es könnte sein, dass es sich anzieht, ne?
Ja.
Auf eine magische Weise, aber für uns ist das total gewinnbringend, weil wir unser Profil damit schärfen können. Also wir haben jetzt Lori's Dance School jetzt auch am Haus. Da war ein riesen Hip-Hop-Festival jetzt vor ein paar Monaten. Alle Räume, die ganzen Gänge waren voll mit Tänzern. Also von 5 bis 50. So. Und ganz tolles Bühnenprogramm über 6 Stunden. Dann haben wir ein Back to the Hood, heißt es, weil hier gab es früher so DJ-Legenden, die kommen alle aus Langwasser, die sind am Hafen gewesen und haben so fette Partys gemacht in der Mississippi Queen, und jetzt sind sie bei uns am Haus und machen so einen, ja, Revival-Abend mit tollen Hip-Hop-Songs und aber auch so Charts aus den 80ern und 90ern. Also es kommt auch super an als Party.
Das klingt so, als würde man, wenn man schon nach Nürnberg zieht, nach Langwasser ziehen wollen.
Das ist sehr toll, dass du das sagst. Wir würden uns das natürlich wünschen. Aber nach wie vor ist das Image ambivalent. Ja.
Und wenn ihr euch die Wände der Beton lieber ansehen wollt, dann fahrt entweder nach Nürnberg-Langwasser oder werft einen Blick in unsere Shownotes. Da findet ihr außerdem noch Links zu längeren Gesprächen mit Werner Hertel und Bernhard Rieger.